Ganz egal, in welchem Medium wir arbeiten, haben wir natürlich zu den Dingen, die wir hoffentlich nach guter Recherche durchschaut und verstanden haben, am Ende auch eine Meinung. Die Leute, die Politiker sprechen irgendwie schon mit dir, aber in Wahrheit sprechen sie mit deiner Visitenkarte. Die Ansagen oder die Ankündigungen, dann kriegen sie aber nie wieder ein Interview. Die habe ich sehr, sehr häufig im Laufe der Jahre gehört und kein einziges Mal ist sie wirklich wahrgemacht worden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mal wieder Macht was Podcast-Zeit. Heute aus Berlin, wobei euch interessiert das ja nicht, ihr seht das ja nicht, ihr hört es ja nur, also egal, wo es aufgenommen wird. Aber ich habe mir überlegt, nachdem der Host dieses Podcasts namens Michael ja auch ab und zu versucht, so ein bisschen journalistisch tätig zu sein, frage ich mal einen richtigen Journalisten, wie das geht, und bin heute hier im Hauptstadtstudio von RTL und habe einen, ja, ich würde sagen, Top-Profi aus dem Bereich vorm Mikro. Da sitzt mir gegenüber Nikolaus Blome, seines Zeichens Politikchef bei der RTL Mediengruppe. Das heißt, ihr habt ihn häufiger wahrscheinlich schon auch bei NTV im Fernsehen gesehen, auf der NTV-Website oder halt in den unterschiedlichen Nachrichtensendungen von RTL. Er war aber auch schon bei der Bild-Zeitung, war beim Spiegel, hat so ein paar Stationen in dem Bereich hinter sich gebracht. Und ich freue mich sehr, dass er hier heute Rede und Antwort steht. Herr Blome, herzlichen Dank und schön, dass Sie da sind.
Freut mich sehr, herzlich willkommen.
Ja, Herr Blome, wenn wir direkt mal einsteigen wollen, hier in, wir sind so im Zentrum von Berlin, der Bundestag ist nicht ganz weit weg, die Heizungsdebatte kocht hoch, wir haben jetzt Ende Mai, viel wird sowohl medial als auch, fast würde man schon sagen, irgendwie persönlich um sich gehauen. Wie empfinden Sie gerade so die Situation hier in der Hauptstadt?
Ist eine kritische und wahrscheinlich auch ziemlich entscheidende Phase für die Ampelregierung, die so ein bisschen mit einem guten Jahr Verzögerung eingetreten ist. Warum? Weil das erste Jahr eben wirklich reines Krisenmanagement rund um den Krieg in der Ukraine war und Energienotstand und was man alles tun musste, um das Land irgendwie halbwegs gut geheizt durch den Winter zu bringen. Und jetzt treten sehr weltanschauliche Differenzen zwischen den einzelnen Parteien auf, was überhaupt nichts Ungewöhnliches und auch nichts Schlimmes ist. Denn es sind ja unterschiedliche Parteien. Die müssten jetzt nur langsam mal zur Potte kommen. Denn das, was sie da im Moment aufführen, ist echt Mäusezirkus. Führt zu nichts im Moment. Es ist unproduktiver Streit. Ich bin ein großer Fan von Streit, aber unproduktiver Streit führt zu gar nichts, außer dass die AfD in den Umfragen steigt.
Ja, und wenn wir uns da diesen Mäusezirkus, wie Sie ihn dann anschauen, welche Rolle spielen dabei eigentlich die Journalisten, die Medien, das Ganze drumherum? Kocht man es im Zweifel medial immer noch mal ein Stück höher? Oder ist es tatsächlich so actiongeladen, wie man es wahrnimmt? Wie würden Sie da die Rolle der Medien beschreiben?
Naja, zum einen sind wir die Beobachter. Wir schauen uns das an, wie auf der Tribüne. Das hat auch manchmal ein bisschen was Wohlfeiles, da einfach nur zu sitzen und nichts selber ja zum, wie soll man sagen, konstruktiv auch beim Politikmachen beitragen zu können. Das ist die eine Rolle. Die andere Rolle ist natürlich auch, wir sind Plattformen zur Austragung dieses Streites, der ja in Teilen, im Moment sogar in größeren Teilen, öffentlich ausgetragen wird. Also nicht hinter den verschlossenen Türen eines Regierungslagers oder eines Kanzleramts, sondern auf der offenen Bühne. Und die Bühne sind wir, die Medien. Das ist das Fernsehen, das sind die Printerzeugnisse, das ist das Radio, ab und zu ist es auch ein Podcast vielleicht. In dieser Doppelrolle können wir durchaus, insbesondere die großen Medien, und dazu zählt RTL, NTV sicherlich auch, aber andere kommen dazu, auch den Ton lauter machen, als es vielleicht der Fall wäre, wenn es nur die Hälfte der Medien in Deutschland gäbe. Das würde allerdings in der Sache nichts daran ändern, dass diese Parteien, insbesondere in diesem Fall die Grüne Partei, beziehungsweise der grüne Wirtschafts- und Klimaminister, ein sehr unfertiges Gesetz vorgelegt hat. Aus welchen guten oder schlechten Gründen auch immer, hat er ein Gesetz ins Kabinett gebracht, das da nicht hingehört hätte, weil es einfach viel mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet. Und dieser handwerkliche Fehler wird nun benutzt, um in den Medien die Grundsatzdebatte auszutragen zwischen den verschiedenen Lagern, wie viel Klimaschutz muss eigentlich sein, erstens. Und zweitens, wie teuer darf das sein und wer darf nicht überfordert werden und wen muss man ein bisschen mehr fordern.
Ja.
Die Debatte muss sein. Die wird ausgetragen jetzt sehr streitig, kämpferisch, in den Medien, über die Medien, anhand dieses, am Beispiel dieses Heizungsgesetzes.
Ja.
Das allerdings 3/4 aller deutschen Haushalte betrifft.
Ja, und Sie sagten gerade, als Journalist beobachtet man, man sitzt auf der Tribüne und schaut, was auf dem Spielfeld alles so passiert, und man gibt den Leuten dann wiederum auch eine Plattform, damit die kommunizieren können und ihren Streit sozusagen verstärkt austragen können. Manchmal hat man aber schon so von außen betrachtet den Eindruck, dass der Journalismus in Deutschland vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, ich will nicht sagen Partei ergreift, also das gibt es sicherlich auch, aber so grundsätzlich, dass unterschiedliche Medien, unterschiedlichen Lagern vielleicht so einen Tick dazu tendieren, dass Journalisten auch eine eigene Meinung zu den Themen haben, diese wiederum auch kommunizieren, und dass das vielleicht auch die eine oder andere Seite in dem Streit dann auch stärkt oder schwächt.
Na klar, wir sind keine neutralen, meinungslosen Wesen. Ganz egal, in welchem Medium wir arbeiten, haben wir natürlich zu den Dingen, die wir hoffentlich nach guter Recherche durchschaut und verstanden haben, am Ende auch eine Meinung. Ich finde auch, dass Medien eine Meinung publizieren dürfen oder sollten, um zu einem möglichst respektvollen und aufgeklärten Gespräch, wenn man so will, großen Gespräch der Gesellschaft mit sich selbst, der Menschen beizutragen, damit die Leute sich auch eine Meinung bilden können. Das heißt, wenn ich einen Kommentar ins Fernsehen spreche, dann tue ich das ja nicht mit der Überzeugung oder mit der Idee, danach denken so und so viele Millionen Menschen, die das jetzt sehen, genau dasselbe wie ich, sondern das soll sie anstoßen, sich ihre Meinung zu bilden und zu sagen, das überzeugt mich jetzt, was der da gesagt hat, das kann man so sehen, das will ich so sehen. Oder aber, der hat ja vollkommen eine Schraube locker, wie kann er nur. Beide Reaktionen sind vollkommen okay und sind quasi im Sinne dieses Kommentars auch gut. Und daneben steht allerdings, gerade bei so einem so komplizierten, so viel auch Verunsicherung schaffenden Gesetz wie diesem Heizungsgesetz, die absolut akkurate, 100% saubere Berichterstattung darüber, was das Gesetz ist, was es bedeutet, was es für welche Gruppen bedeutet, um die Menschen einfach aufzuklären im Sinne von, wir beraten euch, wir nehmen euch nicht an die Hand wie kleine Schulkinder, sondern aber wir erklären euch einmal als, wie man sagen, Übersetzungsanstalt zwischen Politik und Bürger, was dieses Gesetz für euch bedeutet. Und da hat Meinung nichts zu suchen. Wer das in dem Augenblick miteinander vermischt, macht einen großen Fehler.
Das heißt, die Basis ist das, was der Jakob Augstein, seines Zeichens ja mal Gründer des Spiegels, gesagt hat, sagen, was ist. Also man berichtet, was ist da draußen eigentlich los, wie ist es los. Und zusätzlich versucht man nochmal sozusagen Denkanstöße zu geben, eigene Meinung auch zu platzieren. Aber man muss das immer hart trennen. Wie schafft man das, die beiden Themen zu trennen? Weil wenn Sie mit ein Interview mit Robert Habeck führen, bleiben Sie dann auf der ganz sachlichen Ebene, so in Paragraph X steht Y drin zu dem Gesetz, und das ist für eine Familie mit 3 Kindern irgendwie schwierig? Oder wird das dann doch so ein bisschen auch, meiner Meinung nach, ist das irgendwie schwierig? Herr Habeck, was meinen Sie dazu?
Das ist wahrscheinlich ein fließender Übergang. In dem Interview kommt es ja vor allen Dingen darauf an, was Habeck sagt. Was ich da sage oder frage, soll ihn zu wirklich klugen beziehungsweise weiterführenden, erhellenden Äußerungen provozieren und animieren. Welche Meinung ich da vertrete, ist erst einmal egal, außer quasi in der Funktion, ihn zu etwas zu reizen. Das heißt, ich würde bei nahezu allen Interviewgästen immer die Gegenposition einnehmen und sagen, das kann doch nicht wahr sein, was Sie da sagen, ist ja alles Quark. Jetzt erklären Sie mal richtig, damit auch ich es verstehe. Also, selbst wenn ich 100% seiner Meinung wäre, würde ich in dem Interview immer die Fragen stellen, die jemand fragen muss, der ganz anderer Meinung ist, damit er kommt und damit er was erzählt.
Das ist ein guter Punkt. Das heißt, in einem Interview ist sozusagen das Ziel, das Gegenüber auch ein Stück weit zu kitzeln, einfach um einen Informationsmehrwert zu generieren.
Naja, ich möchte in diesem Fall, wenn wir jetzt immer bei Herrn Habeck bleiben, ich möchte seinen besten Moment erleben. Ich möchte den Moment erleben und in dem Interview herbeiführen, wo er in glasklaren Worten einmal sein Gesetz auf den Punkt bringt, warum macht er das, was soll das bringen, welche Fehler sind da passiert, vielleicht auch einräumt, dass er, wie er das ja jetzt tut, vielleicht einen Moment lang mit dem Kopf durch die Wand wollte und die Wand war härter, er also jetzt einen neuen Anlauf, aber nicht an die Wand, sondern durch die Tür diesmal, unternehmen möchte und warum. Also, letztlich würde man ihn immer versuchen, auf seine Fehler zu stoßen oder auf das, was seine Kritiker für die Fehler halten, damit er darauf antwortet und sich rechtfertigt und damit sein Gesetz, das so viele, viele, viele Menschen angeht, besser erklärt und auch den Grund erklärt, warum das jetzt sein soll und sein muss vielleicht.
Ja, und gibt es sozusagen für Sie, wenn Sie journalistisch tätig sind, quasi so ein, wie soll ich sagen, so einen gewissen Zielekatalog oder eine gewisse Art von eigener Leistungsbewertung? Also jetzt, ja, irgendwie muss ja nicht der Habeck sein, kann auch der Lindner sein, um mal so das Gegenüber zu nehmen, der ja durchaus auch ganz gerne Interviews gibt, da sozusagen größten Mehrwert rauszuholen, den zu seiner besten Leistung zu provozieren. Das habe ich verstanden. Wenn man es mal irgendwie von der Interviewsituation wegnimmt und auf so die, ich sag mal so, generelle langfristige journalistische Tätigkeit anlegt, haben Sie da Ziele, wo Sie sagen, darauf arbeiten Sie hin, das sind bestimmte Standards, die Sie auf jeden Fall immer in Ihrer täglichen Arbeit einhalten möchten. Wo hangeln Sie sich da lang?
Naja, für uns ist interessant, eine große Reichweite zu haben, weil insbesondere für einen privaten TV-Sender Reichweite, große Reichweite natürlich auch etwas bedeutet in Sachen die Möglichkeit, Umsätze zu machen, Einnahmen zu generieren, mit dem wir diese Form von Journalismus, diesen unseren Journalismus finanzieren. Anders als die Öffentlich-Rechtlichen muss dieses Produkt TV von der Nachrichtensendung bis zur Show bei RTL den Zuschauern sie mindestens interessieren, am besten ihnen gefallen, damit der Sender privatwirtschaftlich über die Runden kommt, einen ansprechenden beziehungsweise angemessenen Gewinn macht und quasi die Journalisten dann wieder bezahlen kann, die diese Arbeit leisten. Und das bedingt, dass sie zu 100% sicher sein müssen, dass sie sauber gearbeitet haben, erstes Kriterium, dass sie nachrichtlich keinen Fehler machen, dass sie also nicht Dinge versenden, von denen sie hinterher feststellen, die stimmen so nicht. Es muss in der Sache 100% wasserdicht sein. Und von dem Fundament ausgehend, wenn Sie den Punkt erreicht haben, dann können Sie überlegen, wie verkaufe ich und verpacke ich das jetzt und erzähle das so, dass es möglichst viele Menschen interessiert. Der Kern innen drin ist aber schon mal der, den Sie als erstes zu 100% gehärtet haben müssen. Und dann können Sie überlegen, mit welchen Schleifen, mit welcher Erzählform, mit welcher, entlang welcher Person vielleicht auch, um es zu personalisieren, Sie diese Geschichte, diese Nachricht am besten transportieren können, um möglichst viele Menschen zu erreichen.
Ja, und wenn wir jetzt mal schauen, Sie sind ja im TV jetzt sehr, sehr präsent, waren vorher auch in den Printmedien. Ich sag mal so, wenn man TV macht, dann kennt ja auch quasi die halbe Republik das eigene Gesicht. Spielt das in irgendeiner Form eine Rolle, dass man halt sagt, naja, irgendwie die Arbeit, die ich mache, da werde ich halt auch beim Italiener um die Ecke dann im Zweifel drauf angesprochen. Oder können Sie das komplett ausblenden und beim Italiener müssen Sie sich dann halt irgendwie mit einem Gast irgendwie auch nochmal auseinandersetzen, der da auch sitzt?
Also, das ist ein visuelles Medium, und klar, bei einer Reichweite wie RTL und NTV Sie haben, werden Sie gelegentlich erkannt, stimmt, werde ich auch, werde auch freundlich oder nicht so freundlich angesprochen. Insofern kommen Sie Ihren Kunden mit großen Anführungsstrichen näher, als sie das kämen oder ich das gekommen bin, mit 150.000 Geschichten in Welt, Bild, Tagesspiegel, Spiegel oder Kommentaren in den Medien, weil es halt wiedererkennbar, optisch wiedererkennbar auf der Straße ist. In aller Regel macht es aber großen Spaß, weil sie ja sofort feststellen, hat ja eigentlich der oder diejenige, die sie da ansprechen, das verstanden, was sie damals erzählt haben. Es ist natürlich ein ungeheuer flüchtiges Medium. Das können Sie, Fernsehen können Sie nicht nachlesen, können Sie nicht nochmal in der Zeile zurückspringen, habe ich nicht verstanden, lese ich nochmal. Was ja heißt, die Latte für die Kommunikation mit dem Zuschauer liegt noch ein Stück höher als beim Printprodukt, eben aus diesem Grund. Und hat es eigentlich geklappt? Hat der oder diejenige Sie überhaupt verstanden, was Sie sagen wollten? Was keineswegs, wenn es schief läuft, beim Zuschauer liegt, sondern wenn es schief läuft, liegt es immer beim Journalisten.
Ja, und Politiker und im politischen Betrieb Tätige, also deren PR-Berater, deren Büroleiter, Leiterinnen, wie auch immer, inwieweit betrachten Sie die auch als Zielgruppe und hilft es bei denen auch sozusagen von Angesicht bekannt zu sein?
Vielleicht. Das allererste, was sie lernen und gesagt kriegen, wenn sie bei der Bild-Zeitung anfangen, so wie ich das irgendwie so auf mittelhohem, halbhohem Niveau getan habe, vor jetzt auch schon gut 15 Jahren, ist, die Leute, die Politiker sprechen irgendwie schon mit dir, aber in Wahrheit sprechen sie mit deiner Visitenkarte. Das heißt, wenn man bei Bild oder beim Spiegel oder bei RTL als sehr großen Medienhäusern schnell an jemanden herankommt aus der oberen Spielliga der meinetwegen des Bundestages oder der Parteien, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass sie für ein reichweitenstarkes Medium arbeiten. Habe ich mir zumindest immer gesagt, um nicht irgendwie selber anzufangen abzuheben. Irgendwann hat es auch ein bisschen was mit ihnen zu tun, wenn sie hier lange noch in der Stadt unterwegs sind. Die Leute sie kennen, das heißt die Politiker sie kennen, was heißt, dass man ihnen in Maßen vertraut, dass sie zumindest nicht zu denen gehören, die absichtsvoll Leute linken wollen. Das reicht dann schon als Ruf, dass sie halbwegs seriös und verlässlich sind, dass sie aus bestimmten Informationen die richtigen Schlüsse ziehen, also dass sie es richtig vernetzen können, weil sie es halt verstehen und nicht aus Doofheit irgendwas falsch rausblasen. Auch das kann dann helfen im Laufe der Jahre. Aber in Wahrheit geht es um Reichweite. Das heißt, wenn ein Politiker mich anruft, weiß ich, er möchte etwas loswerden, weil er sich von RTL, von NTV und den Websites verspricht, mit einer großen Reichweite kommunizieren zu können. Und das ist auch vollkommen okay.
Und wie haben Sie es geschafft, dieses Vertrauen aufzubauen? Einfach tägliche Arbeit oder?
Ja, Sie dürfen keinen großen Mist bauen.
Ja.
So einfach ist es schon.
Ja. Und wie häufig geht man dann als Hauptstadtjournalist zu diesen, ich darf ja ab und zu auch hier rumlaufen und dann höre ich so manchmal so von so Hintergrundgesprächen, die es gibt. Wie häufig gibt es sowas? Keine Ahnung. Ruft der Merz Sie an und sagt so, jetzt irgendwie, Nikolaus, wir müssen hier mal reden, aber jetzt ohne Kamera, ich erkläre dir mal, wie es in der Ukraine aussieht.
Also, Nikolaus würde er nicht sagen, weil weder ich Politiker duze, noch Politiker mich duzen. Und das ist auch ganz gut so. Das bisschen Distanz sollte dann schon sein. Es gibt Hintergrundkreise. Das sind zum Teil Journalisten, die sich aus irgendwelchen Gründen zusammengefunden haben in einer Gruppe, nicht zu groß. Und die laden sich dann gelegentlich einen Politiker ein, um mit dem mal off the record, also ohne dass jemand mitschreibt, ohne dass es nachher zitiert werden kann, diskutiert, erzählt, redet. Dann gibt es Kreise genau derselben Art, da laden aber die Politiker ein. Zum Beispiel Friedrich Merz hat so einen Hintergrundkreis. Oder vielleicht sogar mehrere, ich kenne einen, wo er, keine Ahnung, alle 3 Monate vielleicht, einmal einlädt für 1 bis 2 Stunden, manchmal vielleicht auch ad hoc zu irgendeinem großen Thema einlädt, wenn er da irgendwie was loswerden will. Und das ist halt ein etwas geschützter Bereich, geschützt in dem Sinne, dass die Kommunikation, das, was da erzählt wird, nicht 1:1 zitiert in die Medien sofort kommt. Aber natürlich Teil einer Debatte ist, uns als Journalisten, sagen wir mal so, zumindest etwas genauer darüber in Kenntnis setzt, wie in diesem Fall, also jetzt Friedrich Merz über ein bestimmtes Thema denkt. Das allein würde nicht reichen, um eine Geschichte zu machen. Insbesondere, wenn er sich nicht zitieren lässt. Aber es hilft natürlich einzuordnen, warum die CDU sich dann im Bundestag so oder so verhält und nicht linksrum, sondern rechtsrum läuft. Insofern haben die irgendetwas Geheimniskrämerisches, Geheimnisvolles, diese Hintergrundkreise. In Wahrheit ist es einfach eine Unterhaltung zu bestimmten Regeln. Und das ist ganz normal.
Ja. Und gibt es auch so Situationen, wo Politiker oder Politikerinnen ihren Rat suchen? Also jetzt, Sie haben vorhin geschildert, Ihre Perspektive auf dieses Heizungsgesetz von Robert Habeck, der ja zwischenzeitlich auch mal von Kampagne sprach, die dort laufen würde. Der könnte ja auch sagen, der könnte Sie auch anrufen und sagen, Herr Blome, irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, das läuft medial in die falsche Richtung hier. Können wir uns mal zum Mittagessen treffen und geben Sie mir doch mal Ihre Perspektive?
Ist mir in der Form noch nicht passiert, würde ich jetzt aber auch nicht ausschließen und sage gleich dazu, aus Sicht des Politikers, der in so ein Hintergrundgespräch kommt, passiert ja genau das. Er hört, Robert Habeck, Friedrich Merz, Frau Paus, hören ja in dem Hintergrundgespräch, wie denken eigentlich die Journalisten mit ihren unterschiedlichen Haltungen über das, was ich hier gerade veranstalte. Und vielleicht entsteht sogar so ein Gespräch, was ja, also diese Runden sind was anderes als eine Pressekonferenz, eine Frage, eine Antwort, eine Frage, eine Antwort, sondern sind tatsächlich ein Gespräch, eher gesprächsartig zumindest. Vielleicht entsteht ja genau so ein Moment mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wo der Politiker hinterher mitnehmen kann, die haben das offenkundig, wird an folgender Stelle das, was ich hier mache, vollkommen falsch verstanden, zumindest ganz anders, als ich es gerne hätte. Und vielleicht hat der oder diejenige da im Kreis der Journalisten recht gehabt, als sie sagten, Mann, wenn sie das andersrum eingestielt hätten, dann wäre es aber viel glatter gegangen. Da stellt sich also genau dieser Nutzwert auch für den Politiker her, der vielleicht ein Grund ist, weshalb es diese Hintergrundgespräche gibt.
Ja, und wenn man dann da mal draufschaut, mal unabhängig davon, dass Medien natürlich Einfluss ausüben können über ihre großen Reichweiten und Stimmungen, die in der Bevölkerung zumindest verstärkt werden können, ist das ja auch so, dass man dann auch sozusagen auf der 1-zu-1-Basis oder auf der, weiß ich nicht, 5-Journalisten-zu-1-Politiker-Basis, dass es da auch gewisse Möglichkeiten gibt, Einfluss zu nehmen. Also wenn sie sich einig sind mit ein paar Kollegen und da, weiß ich nicht, CSU überlegt jetzt wieder in Bayern Windräder dann abzumontieren statt aufzubauen, dass sie dann schon sagen, Mensch, Herr Söder, die Kanzlerkandidatur letztes Jahr war so eine mittelgute Idee, jetzt das mit den Windrädern, das könnte irgendwie ganz kräftig nach hinten losgehen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, er würde das mitnehmen. Aber das ist ja kein Beratungsgespräch. Ich bin kein Politikberater. Wenn ich das werden möchte, dann werde ich das oder versuche das zu werden, aber ich will nicht. Und natürlich ist jede Form von Gespräch, jede Form von Leitartikel oder Sendung irgendetwas, was Einfluss hat im großen, wie gesagt, im ganzen Konzert. Wie geht Politik in Deutschland und was passiert hier? Das Einfluss hat in diesem Konzert auf die Politiker, das ist ja klar. Die leben ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir, die Medien, sind Teil ihres Kosmos. Wir sind Teil eines gemeinsamen Kosmos. Und wenn man es richtig großziehen möchte, sind wir eben Teil der Gesellschaft, die vielleicht dann auch stellvertretend für den Rest der Bevölkerung miteinander quasi diskutiert und verhandelt, wie es beim Heizungsgesetz, bei ganz anderen Fragen wie Migration oder, keine Ahnung, Klimaschutz so weitergehen soll. Insofern haben natürlich die Medien einen Einfluss darauf, einfach weil sie da sind und kommunizieren.
Und wie bewusst ist Ihnen auch in der täglichen Arbeit so dieses Stichwort vierte Gewalt? Also hat man das immer so ein bisschen so im Hinterkopf, dass man sagt, man hat eine gewisse Extraverantwortung nochmal als Journalist im Vergleich zu einem Heizungsbauer, ja, passt gerade so schön das Beispiel, weil man halt Missstände aufdecken oder zumindest benennen kann?
Ja, das ist ein Privileg. Da sehe ich auch vierte Gewalt tatsächlich als Kontrollinstanz, also die Medien als Kontrollinstanz, insbesondere wenn es um Skandale geht, wenn es um Verschwendung geht. Wobei schon Verschwendung ein dehnbarer Begriff ist. Das eine, keine Ahnung, es gibt Leute im politischen Spektrum, die würden jede Mark oder jeden Euro, den man in den Klimaschutz steckt, für Verschwendung halten, was ich jetzt eindeutig nicht tue. Aber da sehen Sie schon beim Begriff Verschwendung, ist es mit der Kontrollfunktion der Medien dann immer auch eine Frage der Haltung zum jeweiligen Ausgabezweck. Aber wenn der Bundeskanzler, der Bundespräsident sein Parlament belügt, zum Beispiel, dann ist das etwas, was man zumindest erstmal als Medium aufdecken kann. Und dann können sich meinetwegen die Leute mit Hilfe der Medien auch noch eine Meinung bilden, wie schlimm sie das finden, wie gravierend sie die Lüge halten. Da sind wir vierte Gewalt. Ansonsten sind wir Teil des politischen Spiels, wie Teil des, so des politischen Aushandlungsprozesses, in dem wir zum Teil eben als Plattform dienen für Politiker, aber eben auch für Lobbyistengruppen, für gesellschaftliche Gruppen, die darüber miteinander reden und streiten, welchen Weg diese Gesellschaft nehmen soll.
Ja, und dieser Streit, dieser öffentliche Streit, ich versuche nochmal den Bogen zu spannen, so ein bisschen auch zum privatwirtschaftlichen Medienunternehmen, sorgt dafür, dass Reichweiten da ist, sorgt dafür, dass Umsätze generiert werden als Abonnement, als Werbeumsatz, wie auch immer. Gibt es da auch so ein bisschen bei der Themenwahl die, ich sag mal, Herausforderung, dass man sagt, Mensch, wir können so ein, ich sag mal so, leicht entertainige Formate funktionieren einen Tick besser, wenn sie ein spannendes Interview mit einem Bundesminister machen, das gucken viele Leute, irgendwie hohe Reichweiten versus, es gibt ja auch nochmal so diesen, ich sag mal, Investigativjournalismus, wo man sagt, Mensch, irgendwie, da muss man ein paar Monate an einem Thema recherchieren, mehrere Kollegen hängen da dran. Ich glaube, RTL macht gerade eine Geschichte oder ist schon seit längerer Zeit an einem Thema dran, bei dem ehemaligen Tengelmann-Chef, der vielleicht ja dann doch noch in Moskau lebt.
Gerade erschienen, ja.
Wie gehen Sie da vor, auch als Politikchef hier? Wo gucken Sie, wo packen wir die Ressourcen hin? Wie viel machen Sie selber auch in unterschiedlichen Bereichen? Oder sagen Sie, ich selber bin am wertvollsten, wenn ich meinetwegen hier vor der Kamera stehe und für politisches Entertainment sorge? Was jetzt muss er ein bisschen lächeln für die Hörerin. Also ich nehme mal das Entertainment in Klammern.
Nein, ich habe überhaupt nichts gegen Entertainment. Das ich glaube, das gehört, klingt jetzt auch banal, das gehört alles dazu. Also Sie sollten und ein großes Haus wie RTL hat das, die Luft haben, Zeit und Geld in große Recherchen investieren zu können. Ob das dann eine große Dokumentation wird, wir haben mal vor, wie lange ist das her? Rund zwei Jahren, eine große Impfdokumentation gemacht. Also warum, wenn man sich noch daran erinnert, bei Corona so spät der Impfstoff nach Deutschland kam, haben wir innerhalb von 6-8 Wochen aus dem Boden gestampft mit ungeheurem Aufwand. Aber den haben wir uns genommen, fanden wir wichtig, hat auch ganz gut funktioniert zum Glück. Also hat seine Reichweite erzielt und war eine ganz klassische Dokumentation, sehr politisch, sehr investigativ auch gezogen auf diese Frage, warum hat das so lange gedauert und wer musste darunter leiden. Gleichzeitig, noch einmal, hatten wir eben schon, geht's um politische Nachrichten und immer die Frage, was bedeutet das für die Leute? Eine politische Nachricht ist kein Nennwert an sich. Er ist immer nur dann ein Wert, wenn er etwas für Leute bedeutet. Politik ist, die Realität zu verändern. Politik, die die Realität nicht verändert, ist nicht der Rede wert, in meinen Augen zumindest. Das heißt, Sie sind ziemlich gut beraten, wenn Sie es machen, wie die guten Blätter, die guten Sender, wenn Sie nämlich durch die Brille Ihrer Zuschauer auf das Leben Ihrer Zuschauer blicken, auf die Lage Ihrer Zuschauer und Ihrer Leser blicken und sagen, was würde sich jemand fragen, der sich heute Abend ins Sofa setzt und die Nachrichten um 18.45 Uhr, um 22.15 Uhr, um 0 Uhr bei RTL einschaltet? Was würde der sich fragen, wenn er Heizung hört? Würde der sich fragen, Himmel, soll ich heute, also heute Abend muss ich entscheiden, welche Heizung ich in 5 Jahren kaufe, dann braucht er ein Stück, dass ihm das beantwortet. Wenn er sich nur fragt, Himmel, wann kommen die endlich zur Potte mit dem Gesetz, dann ist das ein anderes Stück, eine andere Analyse, ein anderes Schaltgespräch. Darin besteht die Kunst, zu überlegen, was treibt die Leute wirklich um und wie können wir darauf möglichst intelligent und nahbar, erfahrbar für die Leute antworten.
Ja, und wenn wir mal auf die Themenauswahl schauen, gibt's da Sachen, die Sie nicht anfassen würden oder bestimmte Grenzen, die Sie nicht überschreiten würden? Ich bin immer noch bei der Beziehung zu den politischen Akteuren, Content-Lieferanten nenne ich sie mal. Soweit ich weiß, keine Ahnung, Helmut Kohl hat irgendwann mal aufgehört, dem Spiegel Interviews zu geben. Gerhard Schröder hat, glaube ich, der Bild mal irgendwie eine Zeit lang keine Interviews gegeben. Was wird der Herr Rabe-Chef von Bertelsmann sagen, wenn Sie jetzt den, keine Ahnung, Olaf Scholz, Christian Lindner, sonst wen dazu treiben, dass der RTL und NTV keine Interviews mehr gibt, weil sie so böse waren. Ist das ein Thema oder sagen Sie, es ist total egal?
Nein, natürlich wollen wir Interviews haben, aber wir sind, was heißt, er gibt uns keine Interviews mehr, weil wir so böse waren. Wenn wir ständig Lügengeschichten über ihn verbreitet hätten, was wir eindeutig nicht tun würden, dann hätte ich sogar vielleicht Verständnis dafür. Wer uns keine Interviews geben möchte oder heute keins geben möchte, der hat vielleicht schon. Der kommt dann übermorgen wieder. Also insofern sind das absolute Ausnahmefälle, wo jemand sagt, aus Prinzip gebe ich dem Medium A oder B kein Interview mehr. Das ist mir persönlich noch nie passiert. Und die Ansagen oder die Ankündigungen, dann kriegen sie aber nie wieder ein Interview. Die habe ich sehr, sehr häufig im Laufe der Jahre gehört und kein einziges Mal ist sie wirklich wahrgemacht worden.
Ja. Können Sie sagen, wer das gesagt hat?
Nee.
Das wäre jetzt spannend gewesen. Aber gibt es dann ab und zu so diesen Kuhhandel oder den versuchten Kuhhandel, so nach dem Motto, wenn ihr die Geschichte nicht macht, da bekommt ihr hier nochmal irgendwie Sonderinformationen. Wenn ihr diese Geschichte macht, dann irgendwie kriegt ihr auch nochmal on top Detailinformationen?
Nee, so platt ist letztlich, gebe ich zu, mir auch noch nie einer gekommen. Es gibt sicherlich Zusammenhänge, wo man sagt, wo der Politiker kommt und sagt, ich habe hier eine Geschichte, habt ihr Interesse an dieser Geschichte? Und man dann sagt, haben wir? Und dann sagt er, ja, aber ich möchte gerne auch einen Satz dazu sagen. Also dem FDP-Kollegen, wir kommen immer wieder auf das Heizungsgesetz, man merkt, es ist wirklich ein großes Gesetz. Also irgendeinem FDP-Kollegen, der hat das Gefühl, also ein FDP-Abgeordneter hat das Gefühl, da läuft was schief mit diesem Heizungsgesetz. So, jetzt kommt er zu uns und sagt, ich habe hier im Kleingedruckten dieses Gesetz, das habt ihr vielleicht noch gar nicht richtig gelesen, aber da steht Folgendes und Folgendes drin und als Experte für diese komischen Themen kann ich auch sagen, das ist der Hammer, das betrifft 30 Millionen Leute. So, dann würde man sich das anschauen und sagen, also drauf gestoßen werden, immerhin, und würde man sich das anschauen und sagen, da hat er recht oder sagen, hat er nicht recht. Nehmen wir an, er hat recht. Dann würde man die Geschichte sehr gerne machen und ich glaube so aus Fairnessgründen, ihm die Gelegenheit geben, seinen Punkt einmal zu machen, um sich dann die andere Seite natürlich auch anzuhören. Also dann kommt dann der Vertreter der Grünen in diesem Fall wahrscheinlich und sagt, nee, stimmt gar nicht, das ist total gut, was da steht und muss so sein, bla bla. Das sind so Geschäfte in sehr großen Anführungsstrichen, wo der Politiker Teil einer Recherche wird, die ihm dann aus der Hand genommen wird, die zu Ende geführt wird nach unseren Standards und nach unseren Mitteln und Wegen, aber wo der Ausgangspunkt tatsächlich beim Politiker liegt. Und das finde ich auch okay.
Das klingt so, als würde so dieses, was man, ja, wenn man aus der Provinz nach Berlin schaut, denkt man, ja, wir gucken hier in den Fernseher rein und da sehen wir so das Bild von außen und was da so hinter den Kulissen passiert, das ist alles ganz, ganz mysteriös.
Ja, aber es ist nicht mysteriös. Also das ist mir auch wichtig zu sagen. Das läuft nach total normalen, banalsten Regeln zwischenmenschlichen, geschäftlichen Handelns ab. Also wir haben hier keine Geheimregel oder Geheimwissenschaft, nach der wir miteinander arbeiten oder nicht arbeiten, sondern das kennt jeder aus seinem Betrieb, jeder aus seinem Büro oder aus der Kantine. Wie redet man mit, in einem, wie soll man sagen, beruflichen Zusammenhang mit Leuten, von denen man was will oder die mal was von einem wollen? Und das ist es auch schon.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Also am Ende des Tages ist das natürlich schon irgendwie so ein Stück weit auch Glamour-Business und irgendwie es bewegt die Welt und die Gesellschaft sehr stark. Aber Grundregeln gibt es hier genauso wie bei demjenigen, der Heizungsersatzteile in Hamburg verkauft.
Ja, ich hoffe, es sind die Grundregeln des Anstands. Auch nicht immer, weil es unter Journalisten und übrigens unter Politikern, glaube ich auch, die einen oder anderen schwarzen Schafe bestimmt gibt, die sich an Regeln des normalen zwischenmenschlichen Verhaltens beziehungsweise Anstands und Ehrbarkeit nicht halten können oder wollen. Aber das unterscheidet uns jetzt nicht qualitativ grundsätzlich von jedem anderen Zusammenhang bis hin zum Heizungsbauer, Schornsteinfeger oder keine Ahnung was. Wo das ja wahrscheinlich mit so einer gewissen Normalverteilung statistisch auch der Fall sein wird.
Ja, und wenn wir jetzt schauen, Sie machen das Ganze jetzt deutlich über 20 Jahre, glaube ich, schon.
Innenpolitik, also klassische Parlamentspolitik, im engeren Sinne Innenpolitik mache ich seit etwas mehr als 20 Jahren. Aber ich fand immer, Politik ist mehr, Außenpolitik gehört dazu, habe ich auch gemacht, Wirtschaftspolitik habe ich sehr, sehr gern gemacht, in Europa war ich. Also am Ende ist es ja sowieso, hängt das alles miteinander zusammen. Und was ist jetzt Rente? Ist das jetzt Innenpolitik? Ist das Wirtschaftspolitik? Ist das Sozialpolitik? Es ist einfach, es geht halt viele Menschen an, darum ist es Politik.
Ja, und gab es da so zwei, drei Erlebnisse? Sie haben gerade so von Anstand gesprochen. Ich sag mal so, nehmen wir zwei Erlebnisse. Ein Erlebnis, wo Sie sagen, Mensch, da hat sich jemand sehr, sehr anständig verhalten. Oder aber auch ein Erlebnis, wo Sie gesagt haben, Mensch, das hätte ich echt nicht gedacht, dass es sowas noch gibt in Deutschland. Ganz schlimm.
Also ich finde immer, anständig ist, ganz generell gesprochen, wenn Leute, ob nun Journalisten oder Politiker, einräumen können, dass sie sich geirrt haben. Und jetzt bin ich ein allerletztes Mal hoffentlich bei diesem Heizungsgesetz. Robert Habeck ist ja eigentlich ein begnadeter Verkäufer. Offenkundig ist er nicht so ein begnadeter Gesetzesschreiber, beziehungsweise hätte er sich ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Wenn es ihm mit seinen ganzen Gesten jetzt, okay, ich habe verstanden, ich lasse das nochmal sacken, ich überlege nochmal, ich mache es hier und da geschmeidiger und lockerer und mit mehr Ausnahmen. Wenn ihm gelingt, das zu kommunizieren und das Gesetz ins Ziel zu bringen, im Kern gleichzeitig deutlich besser gemacht zu haben, dann wird er aus diesem totalen Niederschlag, den er erlitten hat, echt nochmal aufsteigen wie Phönix aus der Asche. Und zwar deswegen, weil es ihm möglich war zu sagen, ich habe hier Mist gebaut und jetzt machen wir es nochmal nicht neu, aber in Teilen neu. Das wäre schon ein echt spektakulärer Vorgang. Keineswegs sicher, dass es so kommt, aber es könnte so kommen und manchmal habe ich so das Gefühl, das dreht jetzt nochmal raus für ihn. Und andererseits gab es mal einen Kollegen bei einem großen Nachrichtenmagazin, der an zwei, drei zur Finanzkrise, an zwei, drei Hintergrundgesprächen auch teilgenommen hatte und dann eine Geschichte daraus machte, die eine ganz tolle Geschichte war, es war aber ganz klar, die geht jetzt nicht, weil das war wirklich im Hintergrund.
Ja.
Und da habe ich gedacht, Scheibenkleister hätte ich eigentlich auch machen wollen. Dann habe ich mir aber gekniffen und habe mich dann irgendwie geärgert, dass das, so geht's nicht, dass wir können die letzten Regeln nicht einreißen.
Ja, und hat der Kollege irgendwie Konsequenzen dann erlebt in seinem Berufsleben später?
Nein, es war am Ende auch gar nicht so schlimm. Vielleicht habe ich mich auch nur künstlich aufgeregt. Aber vielleicht war ich auch nur neidisch darauf, dass die Geschichte einfach toll war, auch toll geschrieben dann. Aber im ersten Augenblick dachte ich, naja, irgendwie diese Regeln müssen ja noch Bestand haben.
Ja, jetzt irgendwie Regeln des Anstands irgendwie zu halten, finde ich jetzt per se jetzt gar nicht so ganz schlecht, um ehrlich zu sein. Aber Regeln gelten ja auch, ich sag mal, bei unterschiedlichen Weltanschauungen zum Beispiel anders, ja, oder man nimmt sie anders wahr. Jeder lebt so ein bisschen so in seiner eigenen Welt. Und ein Thema, was in letzter Zeit nach meinem Gefühl häufiger kommt, ist, dass es auch so im journalistischen Bereich so, ja, man teilt so ein bisschen auf. Es gibt so die konservativen Journalisten und dann gibt's so die in Anführungsstrichen linksgrünen irgendwie Journalisten und sie selber machen ja mit dem Jakob Augstein sind sie ja so ein Duo quasi, sie eher so der ein bisschen konservativere, eher so der linkere Journalist. Ich habe das über die Jahre, während das, ich glaube, bei Phoenix lief das eine ganze Zeit, jetzt machen sie auch einen Podcast. Ich habe das verfolgt und fand das eigentlich immer ganz amüsant. Aber von da aus geblickt jetzt auf das eine oder andere, meinetwegen, wenn so ein Ulf Poschardt von der Welt sagt, ja, er hat das Gefühl, dass irgendwie konservative Journalisten, dass es die besser nicht mehr gäbe, also die fühlt sich so ein bisschen rausgedrängt irgendwie. Die Zeit sagt, Mensch, irgendwie der Poschardt ist nicht so nett, Fleischhauer ist vielleicht auch nicht so nett. Haben Sie das Gefühl, dass da so eine Spaltung im Journalismus da ist?
Also es gibt eine Verteilung auf der politischen Skala sicherlich. Leute, die eine konservative, liberalere, marktwirtschaftliche meinetwegen Haltung mitbringen und andere, die das anders sehen, jetzt haben sie das mit links und grün bezeichnet, vielleicht ist das auch pauschal, kann man das so bezeichnen. Das stimmt schon, mir ist jede Form von Kulturkampf, die daraus erwachsen könnte, zuwider. Ich kann dem nichts abgewinnen, ich kann auch diesem, zumindest in Deutschland, in den USA mag es inzwischen Formen angenommen haben, wo es wirklich relevant wird, die allermeisten Streitigkeiten um diese Fragen, und zwar ausgetragen, begonnen, sowohl von der, wenn Sie so wollen, eher etwas rechteren Seite, als auch von dieser linkeren, links-grünen meinetwegen Seite, gehen, glaube ich, an der Lebenswirklichkeit und an den Fragen, die Leute haben, weitgehend vorbei, sind also ein Schaukampf, weil man sich um die richtigen Fragen und wirklichen Fragen nicht kümmern will. Also ich unterhalte mich lieber über die Frage, aus meiner Haltung, und dann gibt's auch andere Haltungen dazu, ob der Reichtum in Deutschland richtig verteilt ist, fair oder gerecht oder gleich oder was immer Sie dann für das gebotene Kriterium halten, ob die Arbeit richtig verteilt ist, ob das hier mit der Zuwanderung funktioniert oder eben, wie ich finde, nicht so gut funktioniert im Moment, um nicht zu sagen, es ist eine Vollkatastrophe, als über die Frage, wie nennt man jetzt das Schnitzel und wer darf es nicht mehr so nennen, bis hin zur Frage, brauchen wir noch einen dritten Stern über der Gender-Ableitung? Das finde ich, ohne den Menschen, die das besonders wichtig finden, so nahe treten zu wollen, für den Großteil der Menschen vollkommen irrelevant.
Ja, und ist es deshalb, oder vielleicht nicht falsch formuliert, ist es nicht auch dann so ein Stück weit Aufgabe des Journalismus, darauf zu achten, tatsächlich, weil man ja die Lebenswirklichkeit der Leute abbilden will oder das darauf eingehen will, dass man nicht sozusagen diesen Spalt, der lebt dieser Spalt ja nur auf Twitter und irgendwie, ich habe ihn da wahrgenommen, aber wenn ich selbst auf LinkedIn irgendwie mir die Kommentare mal anschaue unter unterschiedlichen Posts, dann ist mein Gefühl, man haut schon stärker aufeinander ein. Und hat der Journalismus nicht auch so ein Stück weit eine Vorbildfunktion? Das heißt, wenn der Blome dem Augstein irgendwie so richtig sagt, er hat nicht alle Tassen im Schrank, was sie ja irgendwie auf eine sehr sympathische Art machen und andersrum glaube ich auch, aber das ist dann so, ist so nach dem Motto, na, wenn die das machen, dann kann ich hier auch mal unter einen Post von Marie Strack-Zimmermann schreiben, die ist ganz böse oder so.
Ja, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Das stimmt auch, glaube ich schon. Wir produzieren, was wir produzieren, ja auf einer öffentlich einsehbaren Bühne. Das ist ja der Sinn der Übung. Wir wollen ja Reichweite haben. Mit dem haben wir wahrscheinlich auch vielleicht hier und da so einen stilbildenden Einfluss mit vielen, vielen anderen Gruppen und Einflüssen. Aber immerhin, wir gehören in dieses Konzert, keine Frage. Und ja, ich finde, der Maßstab ist respektvoll. Also man kann sehr scharf miteinander umgehen und trotzdem miteinander respektvoll umgegangen sein. Das glückt auf Twitter nicht. Twitter ist, finde ich, spannend. Ich schaue da gerne zu. Ich mache da auch selber, wie soll man sagen, publiziere da auch, wenn man so will. Also äußere mich da auch. Und gleichzeitig ist es natürlich wirklich ein sehr, sehr spezieller Auszug aus der Wirklichkeit. Interessant, manchmal als Nachrichtenmedium extrem schnell, weil total niederschwellig zu begehen und zu bespielen. Das heißt, Sie erfahren auf Twitter manchmal Dinge schneller als über dpa oder sonstige Korrespondenten oder Journalisten. Also das ist schon interessant. Gleichzeitig ist, also mitunter bei bestimmten Themen die schiere Hölle, wenn sie dann unter ihre eigenen Kommentare gucken, dann hören sie besser auf. Ich würde das nicht für die Wirklichkeit nehmen, ist aber ein Teil der Wirklichkeit und ja, wahrscheinlich ist der Ton insgesamt ein bisschen rauer geworden. Weil man so enthemmter und Sachen, die vor 10 Jahren bei Twitter oder vor 5 Jahren bei Twitter nicht unter Klarnamen gekommen wären, kommen heute sogar unter Klarnamen.
Ja, nochmal auf die Blome-Augstein-Thematik. Machen Sie das eigentlich, macht Ihnen das Spaß? Also machen Sie das aus purer Freude oder ist das auch so ein Thema, wo Sie sagen, Mensch, das muss man auch mal machen, zwei so gegensätzliche Meinungen auch öffentlich kommunizieren und ist wahrscheinlich auch reichweitentechnisch gar nicht so schlecht?
Ja, wir haben das tatsächlich bei Phoenix gemacht und wir machen es bei RTL seit jetzt auch schon 1,5 Jahren in einer etwas veränderten Form. Wir fahren Auto und es ist geschnitten, das heißt, es ist nochmal verdichteter, ein bisschen schneller, nicht nur beim Autofahren. In der Argumentation, Gegenverkehr läuft immer donnerstagabends im Nachtjournal, also quasi in der großen Nachtnachrichtensendung, Magazinsendung bei RTL und dann auf den Websites am nächsten Tag. Und ich glaube, es ist wichtig, zum einen, und jetzt will ich den, wie soll man sagen, erzieherischen Effekt überhaupt nicht überhöhen, trotzdem zu zeigen ein bisschen, man kann sich respektvoll, mitunter auch augenzwinkern, sehr streitbar, aus sehr unterschiedlichen weltanschaulichen Haltungen heraus, über die Themen streiten, ohne das Klima dabei so zu vergiften, dass man nächste Woche nicht wieder reden kann.
Ja.
Und das wäre ja schön, wenn das allen gelänge, wenn es uns als Gesellschaft insgesamt bei vielen Themen gelänge. Und ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, der Ton wird giftiger und hinterlässt auch etwas, worauf dann die nächste Debatte aufbaut, beziehungsweise eben nicht mehr dahinter wieder zurückkommt. Und zum anderen ist es ein Meinungsformat, wenn Sie so wollen, das den Leuten, die es schaut, zeigen soll, was man zu bestimmten Dingen denken kann.
Ja, wäre fast eigentlich schon ein gutes Schlusswort gewesen, aber ich habe noch eine Frage, oder so anderthalb, aber so dieses mal mitnehmen, dass ein bisschen Entgiftung der Kommunikation gut tut und man trotz gegensätzlicher Meinung auch am nächsten Tag wieder miteinander reden kann, das liegt mir persönlich.
Ja, ich glaube, es hilft sehr, sich nicht so ernst zu nehmen.
Ja.
Also, man soll die Sachen, die man tut, ernst nehmen, das tue ich auch. Das sind mir auch Dinge, die sind mir wichtig, die zu transportieren, die darzustellen, zu kommentieren, meinetwegen auch, ist mir wichtig. Und trotzdem gäbe es, glaube ich, nicht viele Themen, wo ich sagen würde, das, was ich sage, ist jetzt Gesetz und man kann gar nicht anders denken. Es hilft wirklich ab und zu mal zu versuchen, sich zu überlegen, was man sagen würde, wenn man es einfach mal prinzipiell ganz anders sehen möchte. Das ist eine schöne Übung.
Ja, zum Abschluss. 1,5 Fragen, wie gesagt. Sie machen das Ganze jetzt schon so lange. Sie haben sehr, sehr spannende Stationen in Ihrer Karriere. Sie haben jetzt einen der, weiß nicht, Top-10-Jobs wahrscheinlich im deutschen Politikjournalismus. Wo soll die Reise noch hingehen? Giovanni Di Lorenzo wird es wahrscheinlich noch irgendwie 32 Jahre machen, irgendwie bei der Zeit. Bild und Spiegel haben gerade ihre Chefredakteure gewechselt.
Ja, das stimmt, ja.
Wo ist Nikolaus Blome irgendwie in den nächsten 20 Jahren unterwegs?
In den nächsten 20 Jahren weiß ich auch nicht genau. Nein, also ich habe es mir zur Regel gemacht, und wenn ich darf, empfehle ich das auch, sich, wenn man einen Job hat, nie über den nächsten Gedanken zu machen.
Okay, das, ja.
Auch dazu, wenn man einen Job hat, der so viel Spaß macht wie jetzt, bei RTL und NTV, Fernsehen zu machen, was ich all die Jahre vorher halt nicht gemacht habe, das wollte ich aber unbedingt auch mal gemacht haben.
Ja.
Insofern würde ich jetzt nicht darüber nachdenken, was ich als nächstes mache, nein.
Ja, und Sie hier als Politikchef, machen Sie eigentlich auch, das ist die halbe Frage, die ich noch hatte, kreieren Sie sozusagen auch Sendeformate oder liefern Sie den Content dazu und es gibt noch jemand anderes, der Sendeformate?
Der ganze Sender denkt den ganzen Tag lang über Sendeformate nach, weil einfach das Produkt namens RTL, namens NTV, im TV, im Streaming, immer wichtiger, auf den Websites sich ja beständig weiterentwickeln muss, weil auch die Kunden sich ja weiterentwickeln und sich verändern. Und ja, ich habe auch schon ein Format, in Anführungsstrichen erfunden, ist der falsche Ausdruck, aber mitentwickelt, nämlich zum Beispiel dieses Format mit Jakob Augstein. Im Nachtjournal ging aus von dem Leiter des Nachtjournals, ob wir das nicht irgendwie adaptieren könnten und dann kamen wir gemeinsam darauf und das läuft jetzt seit 1,5, fast 2 Jahren mit ganz stattlichem Erfolg. Wir haben diesen Podcast entwickelt, aber parallel sind zig 100 andere Formate ausprobiert worden und manche auch verworfen worden. Also
ja.
Wenn das sich herausstellt, dass man selber es zwar toll findet, aber da draußen sich halt kein anderer findet, der es auch toll findet, dann haben sie halt ein Problem.
Ja, das heißt, so eine Show, wie sie der Micky Beisenherz macht, auf NTV zum Beispiel, das ist was, das fällt grundsätzlich in ihrem Bereich, weil sie Politikchef sind, aber das ist jetzt nicht, wo sie sagen, da haben sie auch nochmal an der Formatentwicklung
geschraubt. Nein, das gab es, glaube ich, schon bevor ich kam. Ich bin jetzt seit gut 2,5 Jahren hier. Ich glaube, die Beisenherz-Show gab es schon. Und das ist aber so eine Entwicklung. Ich glaube, das ist fremd angeboten worden. Weiß ich gar nicht ganz genau. Es wird nicht ausschließlich im Haus produziert. Zumindest, wenn ich das richtig im Blick habe. Ja, und im weitesten Sinne gehört er natürlich zur Politik. Aber das ist eine Produktion, die dann jetzt nicht über meinen Schreibtisch läuft und nicht jede Folge wird von mir abgenommen. Auf keinen Fall, nein.
Ja, ja. Und
aber die Idee, der Chef von Micky Beisenherz zu sagen und zu sein, zu sagen, was er sagen soll, wäre auch reizvoll.
Das klingt jetzt, als würde der sich nicht so richtig viel sagen lassen. Ich glaube, es ist die gleiche Produktionsfirma, die auch Markus Lanz produziert. Kann das sein? Falls ja, aber das ist der letzte Name. Also wenn Markus Lanz aufhört, dann vielleicht noch mal beim ZDF die Show.
Ja, wir werden sehen. Ja. Wobei okay. Markus Lanz ist wirklich sein Format toll politisiert hat, muss man echt sagen.
Ja, großartig, das,
großartiger Weg.
Tatsächlich da ja auch versucht, mehrere Seiten zu hören und auch da eher integrativ unterwegs ist, wenn ich das richtig.
Ja, die letzten Sendungen fand ich jetzt nicht so integrativ, aber trotzdem sehr spannend zum Schauen.
Ja, okay, dann muss ich die nochmal nachschauen. Herr Blume, herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Also ich war hier, aber schön, dass Sie zu uns gesprochen haben. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, Hörerinnen und Hörer hatten den einen oder anderen Erkenntnisgewinn und eine ganze Menge Spaß auch.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.